Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, guten Tag, guten Morgen oder auch guten Abend. Ich weiß ja nicht, wann Sie uns hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Sportpodcast-Fans, es ist wieder soweit. Wir haben wieder eine neue Folge, die wir uns vorgenommen haben für den heutigen Tag. Der Sportpodcast-Einwurf meldet sich. Und nicht nur ich, Sebastian Konrad, sondern natürlich auch meine geschätzte Kollegin Olivia Best. Und ich rufe rüber nach Darmstadt. Moin, Olivia.
Guten Morgen. Also wir können ja guten Morgen sagen, ne? Ich meine, unabhängig davon, wenn uns die Hörer hören, ist es tatsächlich ja noch relativ früh am Morgen.
So ist es.
Aber deine Stimme ist schon geölt. Bist schon ein bisschen wach?
Na, das Müsli hat das Übrige getan, würde ich mal sagen.
Na, hoffe ich, dass die Körner nicht im Hals stecken bleiben,
ne? Nee, die sind rausgeputzt. Das passt schon. Die 121. Folge haben wir heute und wir haben uns ein bisschen was überlegt, auch vor dem Hintergrund der nächsten Monate. Wir werden jetzt nur noch monatlich, einmal im Monat produzieren. Ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, ne?
Ja, definitiv. Wir machen uns jetzt ein bisschen interessanter, ne, dass wir nur noch monatlich rauskommen. Und ich sage jetzt mal so, ich habe heute Morgen gedacht, der Winter steht vor der Tür. 1 Grad bei uns. Wie ist es bei dir?
Ja, der Winter steht vor der Tür und Weihnachten steht vor der Tür. Also jeden Tag wird hier ein Weihnachtsmarkt nach dem anderen angekündigt und eröffnet. Und in Hamburg hat es auch geschneit, darf ich sagen, ja.
Oh, okay. Das ist schön. Dann bist du ja tatsächlich schon in richtiger Vorweihnachtsstimmung. Erschreckenderweise ist es jetzt bald schon soweit. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich die ein oder andere Weihnachtsschokolade schon vor knapp 4 Wochen gegessen habe.
Ja, Schokolade kann man ja immer essen. Aber hast du denn schon Weihnachtsgeschenke?
Ach, nee, da kannst du mich am 23. nochmal fragen.
Okay, schauen wir mal, ob wir da auch noch einen Podcast produzieren. Ja, Stichwort Schnee, du bist Skifahrerin.
Ja, richtig.
Darüber haben wir ja schon gesprochen und die Skier schon gewachsen. Ich meine, es geht ja bald wieder los, ne?
Ja, es geht schon bald wieder los. Ich freue mich. Die Skier sind natürlich wie jedes Jahr noch nicht gewachsen. Steht quasi auch auf der Agenda. Hm. Ja, weiß ich nicht, ob das die nächsten 3-4 Wochen noch klappt oder tatsächlich erst im neuen Jahr. Ich vermute, du bist da ein bisschen vorbildlicher unterwegs.
Na, nicht wirklich. Also ich weiß, wo sie stehen und die Skischuhe auch, aber da ist noch nichts gewachsen. Aber wo wir jetzt schon beim Thema Wintersport sind, sollten wir doch vielleicht die Podcast-Tür für den Wintersport ein bisschen öffnen. Und damit kommen wir zum heutigen Thema und zum heutigen Gast. Wie gesagt, die 121. Folge. Und es ist ein besonderer Gast, den wir heute hier bei uns haben. Ist eigentlich immer besonders, wenn wir hier uns melden. Aber heute ist ein ganz besonderer Gast. Ich freue mich drauf, muss ich sagen. Und ich möchte den Hörerinnen und Hörern unseren Gast vorstellen. Er feierte am 9. November seinen 50. Geburtstag. Und 2002, und damit ist fast alles schon gesagt, gewann er als erster Deutscher die Vierschanzentournee mit Siegen an allen 4 oder in allen 4 Wettbewerben. Daraufhin wurde er dann auch im selben Jahr noch Sportler des Jahres. Und er war mehrfacher Weltmeister. Er holte mit der Mannschaft olympisches Gold. Und Wintersportfans kennen ihn natürlich als Experten der ARD. Aber ich darf Ihnen sagen, es ist nicht die einzige Sportart, wenn wir über Skispringen sprechen, in der er sich auskennt und in der er auch schon viel Erfahrung gesammelt hat. Er arbeitet als Unternehmensberater und hält Motivationsvorträge. Was es damit auf sich hat, darüber sollten wir auf jeden Fall reden. Und bis 2015 war er erfolgreicher Rennfahrer im Motorsport. Er ist Botschafter der Offensive Psychische Gesundheit und, das ist auch sehr wichtig, Familienvater von 3 Kindern. Und er ist auch mit einer Fußballerin verheiratet. Das spreche ich deswegen an, weil ich ihn auch selbst habe schon kicken gesehen und durfte mich überzeugen, er ist ein guter Kicker. Und er müsste uns jetzt hören und wir freuen uns sehr, dass wir ihn jetzt näher kennenlernen dürfen. Ich sage Moin Moin und herzlich willkommen, Sven Hannawald.
Einen wunderschönen guten Morgen. In die Runde. In den Norden oder in den Westen, wo auch immer.
Guten Morgen, Sven. Ja, in den Norden und quasi in den Süden. Wie geht's dir am frühen Morgen?
Alles bestens. Ich habe natürlich jetzt auch, ich rieche schon den Winter. Ich rieche auch schon, dass wir unsere neue Saison beginnen. Freue mich unheimlich drauf. Bin immer wieder gespannt, ob es natürlich hoffentlich in diesem Jahr so sein darf, dass ein Deutscher mir nachzieht mit der Tournee. Und bisher war es dann leider immer irgendwie aus irgendwelchen Gründen hat nicht funktioniert. Die Hoffnung ist groß, ich freue mich drauf. Und dadurch, dass wir jetzt auch mit der ARD den ersten Weltcup haben mit Lillehammer im schönen Norden, das ist ja mein Alternativland, wollen ja alle immer irgendwo nach Ibiza oder Mallorca oder sonst wohin. Ich wäre der Erste, der schön in Norwegen sich platziert. Da freue ich mich jetzt drauf und hoffe natürlich, dass es gut vorwärts geht mit unseren Jungs.
Ja, mega. Also wir freuen uns auch sehr drauf, dass es jetzt bald wieder losgeht. Freuen uns aber jetzt natürlich erstmal, dass du heute bei uns zu Gast bist und die Zeit dir genommen hast, obwohl wahrscheinlich deine Koffer schon quasi gepackt sind.
Und, ja, die sind gepackt.
Die sind schon gepackt, ne?
Gut, bei Männern ist schon auch ein bisschen einfacher, oder? Absprung oder Abflug, ich bin da ein bisschen anders. Ich sehe schon, dass jetzt auch gerade bei der Fußballerzeit und so weiter, habe ich schon gesehen, dass normale Männer anders funktionieren und eigentlich immer alles gepackt ist. Dadurch, dass ich natürlich die meiste Zeit im Leben dann eher allein unterwegs war, habe ich mich anders organisieren müssen und deswegen bin ich ein Alleinläufer, Selbstläufer, wie auch immer.
Das klingt gut. Gut vorbereitet auf jeden Fall.
Ja, mit Sicherheit.
Ja, jetzt wollen wir natürlich mal auf deinen Lebenslauf sozusagen zu sprechen kommen. Man muss ja sagen, ja, du hast ja die ein oder andere erfolgreiche Station schon hinter dich gebracht. Mega eindrucksvoll auf jeden Fall. Würdest du dich als Macher bezeichnen oder ist so dieser Begriff für dich eher negativ behaftet, wenn das jemand zu dir sagt?
Nein, ich bin definitiv ein Macher. Das habe ich schon gemerkt als kleines Kind, dass ich niemanden gebraucht habe, der mich irgendwo in irgendeine Richtung schiebt, sondern als ich damals dann auch im Erzgebirge aufgewachsen bin, Skispringen gesehen habe, Erzgebirge natürlich klar, auch heute noch mit tiefen Wintern verbunden. Da war Wintersport Nummer 1. Ich habe Skispringen geschaut, wie meine Freunde auch. Und dementsprechend war das lieber auf den ersten Blick. Und für mich war der Weg klar, so schnell wie möglich. Und das war es am Ende auch das große Ziel, die Tournee zu gewinnen. Und somit bin ich auch heute noch bei meinen Aufgaben, die ich angehe, die mache ich nicht nur halb und denke so, ach, hoffentlich hilft mir jemand, sondern ich habe sowieso mein Gefühl, wie ich haben möchte. Und meistens, wenn mir jemand helfen möchte, bis zum gewissen Punkt ist es okay, aber danach bin ich tiefer in meiner Welt und dann ist es besser, wenn man mich mit meiner Aufgabe allein lässt.
Mhm. Das heißt, du würdest dich schon auch als zielstrebig und ehrgeizig, sage ich mal, ja, bezeichnen?
Perfektionismus und Ehrgeiz, das habe ich in mir und dementsprechend beschreibt das alles. Und der das kennt oder der wahrscheinlich auch Freunde oder Freundinnen kennt, die ähnlich gestrickt sind, wissen, was das dann am Ende auch hin und wieder mal bedeuten kann.
Okay. Kann einem ja auch mal im Weg stehen, ne, solche Eigenschaften. Also ich will das jetzt nicht aus persönlicher Betroffenheit fragen, aber wie hast du da die Erfahrung gemacht, also dass man mit diesen Eigenschaften manchmal auch es ein bisschen schwerer hat?
Ja, das ist eine Lernphase. Ich meine, letzten Endes musste ich ja selber auch anhand von meiner Geschichte, wissen ja die meisten mit dem Burnout, dann auch eine Art Rechnung bezahlen, die ich meinem Körper oder mir natürlich dann irgendwie auch zugeführt habe. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass es der falsche Weg war, weil es war ja erfolgreich. Also diese Erfahrung für mich selber, fürs restliche Leben lernen zu können, wie ich mich umstellen muss, wie ich mich einfach auch so ein bisschen einstellen muss in meinem Ablauf, in meinem Tagesablauf, auch aber auch mein Zugang zu meinen Aufgaben, wie ich mich da reinsteigere, da brauchte ich klares Lernen oder eine klare Rechnung, weil ich ab einem gewissen Punkt natürlich so tief in meiner Welt war, ich konnte mich da nicht rausnehmen, obwohl ich gemerkt habe, dass der Körper vielleicht dann irgendwie auch ein bisschen zu viel zu tun hat und die ersten Symptome zeigt, dass es vielleicht zu viel ist. Da kannst du selber nicht mehr raus, weil sobald du dich rausnehmen würdest, als der Perfektionist und mit dem Ehrgeiz, hast du immer wieder so ein bisschen das Gefühl, ja, okay, du kannst dich irgendwo hinsetzen, aber vom Hinsetzen wird keiner Weltmeister. Also das ist so ein bisschen so ein Kreislauf, da kommst du ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr selber raus. Durch dieses Lernen und durch diese Erfahrung, die sich zwar extrem negativ und ich möchte nie wieder dahin kommen, ich komme auch nicht mehr dahin, musste ich einfach oder habe ich die Möglichkeit, jetzt auch für die heutige Zeit zu lernen. Das Selbstschützen vor dem oder das ein bisschen rausnehmen, das funktioniert nicht. Ich bin gestrickt, ich mache eine Sache entweder richtig oder gar nicht. Also musste ich lernen, mir die Aufgaben, die ich mir antue, sorgfältig auszusuchen und parallel natürlich dann irgendwo auch die klaren Auszeiten zu schaffen, wo ich nicht nochmal weiterarbeite oder wo ich nicht nochmal das und das nochmal packe, dass es fertig ist. Sondern wenn ich das Gefühl habe, für heute reicht, dann mache ich einen klaren Cut und das ist genau der Unterschied, was ich damals eben nicht gemacht habe. Ich habe mich dann durchgearbeitet, bis die Aufgabe irgendwo erfüllt war in meinen Erlangen und ob das dann 23 Uhr war oder 1 Uhr war, war egal und am nächsten Tag ging es weiter und das macht dich natürlich auf die Dauer kaputt.
Ja. Ja, toll. Also man muss ja sagen, dass du das jetzt schon auch im Nachgang so reflektieren kannst und das ist ja auch nicht selbstverständlich nach so einer Zeit, ne?
Die meisten, die für sich klar rausgekommen sind, können so reden wie ich. Die meisten, die nach wie vor immer noch Schwierigkeiten haben und das kann ich denen allen nachsehen, was doch auch mal zu tun hat mit den Lebensumständen, ob man im gleichen Lebens- Ablauf bleibt oder im gleichen Umfeld, das was jetzt zum Beispiel Wohnen oder die Heimat angeht. Bin jetzt auch weit weg vom Schwarzwald, wo eigentlich alles so ein bisschen war. Ich könnte jetzt wieder in den Schwarzwald ziehen und dort leben und könnte die wunderschöne Gegend auch dort genießen. Aber damals ging das nicht, weil einfach ich zu tief noch mit meinem alten Leben verwurzelt war. Und obwohl ich mehr auf mich geachtet habe, kamen immer wieder diese Symptome, diese Unruhe, weil der Körper gefühlt hat oder gedacht hat, dass ich mein altes Leben wieder anfange. Und das wollte der natürlich nicht. Und dass dieses Lernen kann hin und wieder für den einen oder anderen auch heute im Beruf schwierig sein, wenn es in der Firma vorkommt, man vielleicht schon auf den richtigen Weg gegangen ist, vielleicht eine Klinik ab einem gewissen Zeitpunkt, wo es keine Alternative gibt oder in den Anfängen dann auch die Tagesklinik oder ambulant. Aber nach den Gesprächen oder nach dem ganzen Aufarbeiten kommt man wieder am Abend in das alte Ist zurück und da fängt es wieder an zu arbeiten. Und das ist hin und wieder schwierig.
Ja, vielen Dank an der Stelle, dass du uns ja mit deinen Gedanken und auch mit der Situation, dass du das teilst. Wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne schauen, wir haben ja eben auch davon gesprochen, dass beim Sebastian schon Schnee liegt und in wenigen Tagen startet ja der Weltcup für die Skispringer mit 19 Stationen der Vier-Schanzentournee. Haben es ja gehört, deine Koffer sind gepackt, die Vorfreude ist groß. Wie lange bist du denn jetzt in Summe unterwegs die nächsten Wochen?
Ja, also das geht immer in Abhängigkeit, ob wir übertragen oder ZDF-Bahn ist. Das war ja damals zu Eurosport-Zeiten anders. Da hatte ich ja gefühlt das gleiche Leben wie damals als Springer, nur dass ich jetzt nicht unbedingt den großen Erwartungskörper mir selber gegenüber hatte, weil das ein bisschen erklären, das geht. Und dementsprechend zieht sich die Saison jetzt. Wir haben das erste Wochenende mit Lillehammer, da freue ich mich drauf in Norwegen, wie schon erwähnt vorhin. Und wir haben aber auch anhand vom Kalender, das wird einfach immer so intern abgeklärt, wer was übernimmt, haben wir auch das letzte Wochenende Ende März. Also das ist jetzt eine lange Zeit, wo man dann immer mal wieder ein Wochenende zu Hause ist. Es aber sein kann, dass es 2 Wochenenden mal hintereinander ist. Und die Vorfreude ist groß. Ich weiß aber jetzt schon, wie es auch damals aktiv war, dass wenn dann mal irgendwo auf die WM in Trondheim weg ist, das zweite große Highlight in unserer Saison in diesem Jahr, dann wird es langsam zäh und man freut sich irgendwie schon wieder, dass es irgendwie dann auch rum ist. Aber jetzt, Stand heute, ist die Vorfreude mega. Die Jungs haben gut trainiert. Ich habe sie zweimal besucht in den Herbstlehrgängen, um einfach so einen kleinen Eindruck zu bekommen. Und stimmt mich sehr positiv. Ich weiß natürlich trotzdem auch, obwohl unsere Jungs wieder einen Schritt vorwärts gegangen sind, weiß ich auch, dass andere Nationen das genauso getan haben. Die saßen auch nicht einfach nur rum und haben irgendwie Däumchen gedreht. Aber das Gefühl sagt mir, ich habe einen guten Eindruck mitgenommen und dementsprechend kommt auch jetzt mit Lillehammer eine Schanze, die jetzt nicht so extrem ist, wie zum Beispiel Kusamo, die jetzt nächstes Wochenende kommt. Und da kann man schon auch einen guten Einstieg erwischen.
Schön zu hören, da hast du mir direkt schon quasi die nächste Frage, um aufs Sportliche zu kommen, vorweggenommen, weil eben natürlich auch ich nach den Erwartungen von dir fragen wollte, was das Team von Stefan Horngacher angeht. Die Erwartungen sind ja natürlich groß. Gehst du davon aus, dass das deutsche Team jetzt so auf jeder Station wieder zu dem Favoritengreis gehören wird?
Also, sie stehen gut da. Was die Sommerergebnisse angeht, sehe ich speziell natürlich bei Andreas Wellinger gute Fortschritte. Er hat sich im Sommer Grand Prix auf einer Kleinschanze durchsetzen können. Das ist auch schon ein gutes Zeichen. Gibt ja immer so Fliegertypen oder dann eben so sprungkräftige Kleinschanzenspringer. Und er hat sich auch mit seinem System, was fürs Fliegen natürlich prädestiniert ist, auch auf einer Kleinschanze durchsetzen können, obwohl jetzt die große Konkurrenz alle nicht zusammen waren. Aber auch in Klingda, wo sie sich alle im Sommer dann am Ende dann treffen im Herbst, war es gut. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass er einfach im Gegensatz zu letzten Jahr, wo es mir unheimlich wehgetan hat, dass es bei ihm eben dann doch nicht mit dem Tourneesieg geklappt hat, obwohl er wirklich gefühlt einen Mikromillimeter dran war. Aber leider ein Kobayashi, der jede kleinste Chance, die ihm hingelegt wird, eiskalt ausnutzt und am Ende dann doch Andreas Wöllinger den Sieg weggeschnappt hat, hoffe ich einfach, dass es vielleicht für ihn in diesem Jahr soweit sein kann. Aus der Erfahrung letztes Jahr bin ich trotzdem, obwohl ich weiß, dass die Jungs gut drauf sind, ein bisschen vorsichtig, weil ich natürlich auch gesehen habe, dass es letztes Jahr am Anfang von der Saison eigentlich wirklich gut losging, auch vom Reglement her gut und klar ausgesprochen wurde, in welchen Weg es geht. und das auch gut für unsere Jungs angefangen hat und dann aber irgendwie die Zügel wieder ein bisschen lockerer gelassen wurden und dadurch dann wieder eben materialbedingt andere Nationen teils vorbeigeflogen sind. Und ich hoffe, dass es in diesem Jahr nicht so ist. Wir haben dieses Jahr jetzt ein neues Thema mit den Kampfrichtern, weil die jetzt eben für den Telemark einfach anders bepunkten dürfen. Sie dürfen mehr Punkte abziehen. Also da wird es viel mehr hin und her geben. Es wird auch tiefere Noten geben. Inwieweit das dann zu einem Chaos führt, weiß ich nicht. Ich speziell freue mich drauf, weil es endlich so sein wird, dass die schönen Springer belohnt werden und nicht die hinspringen wie so ein Kartoffelsack, auch noch gute Noten bekommen. Die regen sich natürlich gerade aktuell auf, ja, das ist klar. Aber am Ende des Tages ist es auch so, dass es auch in Richtung Jury natürlich jetzt in dieser Saison mehr drauf ankommt, von Anfang an den richtigen Anlauf zu wählen. Ja, dass die Sprünge nicht zu weit gehen, weil wenn die guten Sprünge zu weit springen anhand von zu viel Anlauf, sind die natürlich die Ersten, die bestraft werden, weil sie kein Telemark mehr setzen können. Und das kann es natürlich nicht sein. Aber vom Grunde her freue ich mich jetzt, dass wirklich dann die Springer, wie ein Kobayashi, wie ein Andreas Wellinger, ein Stefan Kraft, die stilistisch einfach, da kriegst du Gänsehaut, wenn du denen zuguckst, dass die am Ende dann auch gute Noten bekommen. Und wenn dann irgendwelche Huftrauber vorbeikommen, die irgendwo wild mit den Armen wirbeln, dass die nicht nur einen halben Punkt weniger bekommen als stilistisch saubere Springer, sondern einfach 3 Punkte weniger, weil ihnen im Flug schon viel abgezogen wird und so weiter und so fort. Und da freue ich mich drauf. Diskussionen wird es geben, aber ich hoffe, dass die Kampfrichter sich treu bleiben und einfach sich durchziehen.
Ja, absolut. Da sprichst du die neuen Regeln an. Da wollen wir natürlich gleich auch nochmal drauf eingehen. An dieser Stelle wollen wir allerdings und möchten gleich mit dir noch ein bisschen weiter über die deutsche Mannschaft sprechen, etwas machen, was wir noch nie gemacht haben, aber wo wir gesagt haben, das ist uns schon wichtig. Ich habe das vorhin angedeutet und angesprochen. Du hattest vor gar nicht langer Zeit Geburtstag, du hast gerundet und was Olivia und ich noch nie gemacht haben hier im Podcast, das werden wir jetzt mal versuchen und wollen ein kleines Ständchen, ganz kurz nur, bieten. Von daher, Happy Birthday to you.
Happy Birthday to you.
Happy Birthday, lieber Sven.
Happy Birthday to you.
Oh Gott. Oh, alles Liebe zum Geburtstag, toll. Nachträglich. Das muss doch sein. 50 ist ja nun auch wirklich eine runde Sache.
Ja, obwohl ich jetzt anhand von den ganzen Gratulanten gemerkt habe, dass irgendwie gefühlt 3/4 mit der Zahl ein Problem haben, weil sie mir dann doch immer mitgegeben haben, ja, das ist ja, fühlt sich an wie 40 oder wie 30. Und dem musste ich irgendwie alle mitgeben, dass es sich gut anfühlt und dass ich in mir spüre, dass ich jetzt endlich offiziell auch älter werden darf. Weil als Leistungssportler ist man natürlich immer so getrimmt auf, ja komm, was holen wir aus dem Körper noch raus und da geht doch noch ein bisschen was. Mhm. Und da nehme ich mich ja auch mit rein. Aber irgendwie habe ich jetzt auch an dem Wochenende dann irgendwo für mich so auch mal so 3-4 Minuten Ruhe gehabt und einfach mal so ein bisschen die Sinne frei laufen lassen. Und das fühlt sich einfach gut an. Weil ich jetzt irgendwie, ich habe auch 2-3 Beispiele von älteren Menschen, die einfach so ein bisschen Seligkeit, Zufriedenheit, nicht den typischen Rentenstress ausgestrahlt haben, so würde ich natürlich auch nicht sein, sondern einfach diese Zufriedenheit, dieses Zufriedensein, dass man einfach das Leben genießen darf. Und das sind die Vorbilder. Und ich freue mich ab dem Zeitpunkt, das hat bei mir irgendwie so Klick gemacht. Natürlich mache ich meinen Sport noch und habe meine Aufgaben, da steigere mich sicher rein. Aber irgendwie habe ich auch so auf der anderen Seite sowas Entspanntes und Schönes, weil ich einfach jetzt weiß, ab jetzt darfst du offiziell auch älter werden. Und das fühlt sich schön an.
Ja, das wollen wir genauso stehen lassen. Das merkt man auch, wenn man dir zuhört, dass du das mit voller Überzeugung sagst. Und das möge noch sehr, sehr lange so bleiben. Lieber Sven, wir sprachen jetzt über die deutsche Mannschaft, also über, ich sag mal, das Kernteam. Da sind Andreas Wellinger, haben wir schon genannt, Karl Geiger, Stefan Laie, Piers Paschke, Philipp Raimund, klangvolle Namen mittlerweile, die sich ja jetzt in den letzten Jahren auch wirklich da in der Tour etabliert haben. Nun würde uns noch mal interessieren, auch wie ist denn so dein Kontakt auch zu den Sportlern? Als Experte bist du ja sowieso gefordert, auch mal die ein oder andere Insider-Information zu bekommen. Es sind zum Teil auch Freunde sicherlich ja von dir, mit denen du auch so Kontakt hast und du bist ein großer Förderer auch des Sportes. Wie ist der Austausch auch gerade so in der Wettkampfzeit zwischen den Athleten und dir?
Ich halte es natürlich schon irgendwo immer eher so vom Gefühl her, wie ich es vielleicht auch damals lieber gehabt hätte. Ne? Ich meine, wenn ich dann irgendwo damals auch in meinem Tunnel war, was auch sein musste, sonst hätte ich den ganzen Erwartungsdruck und alles, was ich mir selber auch so ein bisschen auferlegt habe, ja nicht widerstehen können. suche ich jetzt nicht unbedingt eins zu eins jede freie Minute, wo ich mit den Jungs reden kann. Ich merke natürlich auch, dass es eine andere Generation ist. Ich komme ja heute auch gut mit Jens Weißflug. Klar, aber damals war es halt einfach so, du hast gemerkt, dass Jens eine ganz andere Generation ist. Und wie ich heute auch merke, dass ich teilweise so ein, weiß nicht, wie es euch geht, aber mit der heutigen Generation Z oder was da auch immer noch so ein Buchstabe kommt, das ist schon ein anderes Leben. Und irgendwie bin ich schon auch anders gewohnt. Ja. Und dementsprechend natürlich brauche ich so ein bisschen das Gefühl von den Einzelnen. Und ich zeige mich natürlich oft, aber teilweise ist es natürlich auch nicht anders möglich, als mich am Wettkampfwochenende zu zeigen. Und da geht es schon los, dass ich für mich selber dann irgendwie ein Fließspalt bin, weil ich es damals auch nicht gern gehabt hätte, wenn mich irgendwie ein Experte irgendwo voll quatscht in meiner Konzentrationsphase. Ja. Du merkst den einen oder anderen, ich laufe dann halt da so rum und dann suche ich so ein bisschen Blickkontakt, und wenn ich merke, okay, der ist tief im Boden versunken, dann weiß ich, dann kann ich das nachvollziehen. Mhm. Und wenn jemand einfach so ein bisschen Freude, wie so naiv mit der Sonnenblume im Haar durchs Leben springt, dann ist das schon auch mehr möglich, dass man da vielleicht kurz mal nachhakt. Aber ich lasse mich so ein bisschen außen vor und ich spreche lieber tiefer mit den Trainern. Das ist mir wichtiger, dass ich auch andere Informationen, die jetzt nicht auf dem Bildschirm oder in die Übertragung gehören, dass ich einfach so ein bisschen für mich im Bilde bleibe und nicht irgendein Experte werde, der von seiner Zeit erzählt und aber die Zeit sich dreimal schon geändert hat und wirklich die größten Fragezeichen hinter deinem Namen stehen. Und das ist mir wichtiger. Den Rest mit Tom Bartelt halten wir so, dass er natürlich eher recherchiert, dass er so ein bisschen auch wie gewohnt, die Trainer sind gewohnt von ihm, die Teams sind von ihm gewohnt, dass er Fragen stellt. Und dass er die Informationen holt, weil ich fühle es auch immer so, klar bin ich Experte und für mich ist wichtig, dass ich den Zuschauern erkläre, warum der eine weiterspringt als der andere. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, wenn die Experten zu sehr auch noch ihre Geschichten mit reinbringen, dann kommt mir das immer so vor, also speziell auch bei den Fußballübertragungen mittlerweile, das hat sich ja so reingesteigert, dass ich eher schon fast den Ton ausmache, weil ich immer das Gefühl nicht los werde, dass diese jetzt irgendwo betteln, wer denn die bessere Information hat.
Ja.
Und dieses, und das klar zu trennen, dass Tom, wie schon vor meiner Zeit, wie wir jetzt auch gemeinsam, dass er weiter seinen Job macht, dass er eruiert, dass er schon immer die Infos holt von dem und dem und dem. Wir natürlich drüber sprechen, das ist kein Thema. Und falls ich mal was aufschnappe, ja, oder aufschnappen sollte, besprechen wir das aber auch vor der Sendung, dass wir da einfach unsere klaren Rollen haben. Er ist derjenige, der durchkommentiert, und ich erkläre den Menschen, warum der ein oder andere jetzt dann doch aus meiner Sicht kürzer gesprungen ist, obwohl er ja so toll und gut im Probedurchgang war.
Ja, genau. Ja, wir alle kennen diese Situation. Das ist ja wirklich auch eine tolle Kombination mit dir und Tom Bartels, die sich mittlerweile ja auch etabliert hat. Freuen uns da schon auf viele Übertragungen, die jetzt folgen werden. Am 22. November geht es dann los, bis zum 30. März. In 9 Ländern wird gestartet. Und wir hatten ja auch schon angesprochen, Lillehammer ist sozusagen der Auftakt. Jetzt müssen wir natürlich nochmal drauf eingehen. Es gibt neue Regeln. Du hast das gerade vorhin schon angedeutet. Kannst du einmal kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten Änderungen sind, gerade vor dem Hintergrund auch der Wettbewerbsverzerrung? Das steckt da ja auch hinter. Was sind so die wesentlichen Punkte?
Also zum einen haben sie jetzt angefangen, die Anzüge wieder zu verchitten. Wir hatten ja früher zu meiner Zeit auch immer eine Blombe unten im rechten oder linken Bein, dass man einfach den Anzug, dass man da weiß, dass der schon mal kontrolliert wurde.
Ja.
Und das haben sie jetzt angefangen, weil es natürlich schon auch so war, dass man gemerkt hat, dass Anzugteile, der heutige Anzug besteht aus 9 Einzelteilen. Und dementsprechend wurden dann auch Anzüge, die mal kontrolliert wurden, auseinandergenommen und das Rückenteil in den anderen Anzug eingenäht und so weiter und so fort. Und das versucht man natürlich jetzt mit den Chips, die dann einfach im Stoff drin liegen, die man auch nicht wegmachen kann. Sobald man die wegmacht, reißt man den Stoff komplett auseinander.
Ja.
Da hat man über die Teile, über den Anzug 7 Stück verteilt. Die 2, die noch fehlen, sind die Armteile. Von denen verspricht man jetzt nicht unbedingt das große Thema, wenn man die austauschen sollte. Und das ist die eine Neuerung, dass man einfach so ein bisschen weiß, welcher Anzug da ist. Und der Hintergrund ist auch, dass man jetzt in dieser Saison angefangen hat, die Anzüge zu reglementieren. Also man muss sich vorstellen, dass gute Springer, die natürlich irgendwo auch ein besseres Einkommen haben durch Sponsoren und Erfolge, bis zu 40 bis 50 Anzüge pro Saison gesprungen sind.
Oha, ja.
Und wenn wir jetzt mal zurückkommen auf die Formel-1-Thematik, wo man ja auch versucht hat, einfach auch die Motoren-Thematik einfach einzubinden, dass auch da, obwohl da Geld unterwegs ist wie fast nirgends, dass man einfach auch kleineren Teams mehr Möglichkeiten gibt, mitzuhalten. Mhm. Es ist so, dass man auch jetzt über die Saison verteilt nur 10 Anzüge offiziell dann eben auch testen lassen kann und die dementsprechend dann auch nutzen kann. Falls ein Anzug kaputt geht durch Sturz oder irgendwas, gibt es da immer noch so ein paar in petto, aber von vornherein sind nur 10 Anzüge gefordert, beziehungsweise darf man nehmen. Das ist die zweite Neuerung. Und dann die große Neuerung bei uns ist natürlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, das Thema Kampfrichter, wo man gesehen hat, dass man da einfach ein bisschen neue Wege gehen muss. Ich finde die super. Mhm. Ich war natürlich trotzdem auch früher schon so und bin auch heute noch so. Ich bin nicht derjenige, der immer groß rumdiskutiert, sondern am Ende des Tages gibt es Intentionen und Hintergründe, warum man sich zu neuen Wegen entschließt. Und ich weiß natürlich aus der Erfahrung, dass der neue Weg sicher auch auf große Fragezeichen stoßen wird, bis man sich daran gewöhnt hat, bis man vielleicht auch Dinge sieht, die vielleicht falsch laufen durch die Neuerung, die man dann aber angleichen muss. So, und jetzt gibt es natürlich heute das Thema, dass viele schon wieder diskutieren, die bisher natürlich irgendwo, habt ihr auch vorhin schon erwähnt, hinspringen wie so ein Kartoffelsack und trotzdem irgendwie den Telemark reinschieben, noch 2 Punkte für den Telemark bekommen, die gibt es jetzt nicht mehr. So, ja. Die diskutieren natürlich jetzt groß. Von vornherein, wo ich das gehört habe, wusste ich und war mir klar, und also Andreas Wellinger ist jetzt aktuell, das, was ich so gelesen habe, der Einzige, der wirklich dann auch klar in der Birne ist und das auch versteht, dass jetzt schöne Sprünge besser bewertet werden und belohnt werden und schlechte bestraft. So, und jetzt ist es doch an jedem Einzelnen, aus meinem Menschenverstand, sich vorzustellen, dass man sauberer springt. Ja? Da kommt ja jeder Laie drauf. So, und dann gibt es aber welche, die fangen schon wieder an zu diskutieren. Die ein paar Diskussionen kann ich verstehen, weil natürlich, wenn es so weite Sprünge gibt wie in den letzten Saisons, dann wird es natürlich für die Besten schwierig, einen klaren Telemark zu setzen. Das wird man jetzt erstmal so ein bisschen auf sich kommen lassen. Mhm. Wichtig ist, dass die Jury jetzt gefordert ist, indem sie dann wirklich auch von vornherein den Anlauf direkt so wählt nach den Trainingseindrücken mit Bedingungen und so weiter und so fort, wo man grob weiß, wie viel Anlaufgeschwindigkeit bei leichtem Aufwind, bei leichtem Rückenwind. Da weiß man grob, wo es hingeht, dass man den Anlauf so wählt am Anfang. Und es kann auch sein, dass am Anfang die schlechteren Springer kürzer springen. Und da müssen wir uns vielleicht auch dran gewöhnen. Das ist aber normal, weil jetzt ist es so mit den ganzen Anlaufverschiebungen, springen sie von Start Nummer 1 bis zu den Besten irgendwie gleich weit gefühlt. Ne? Ja. Die Besten sind trotzdem vorn, weil sie natürlich durch den wenigeren Anlauf, den man dann irgendwo auch während des Durchgangs verändert, mehr Punkte bekommen. Also sie setzen sich durch. Aber für den Zuschauer, im Gegensatz zu meiner Zeit damals, wo dann irgendwo die ersten 10 mal komplett aufs Eck oben geknallt sind, und eher Abfahrtlauf gemacht haben als Skispringen und dann auch über die besser werdenden Springer die Weiten auch mehr waren, das muss man wieder irgendwo hinkriegen. Ja. Dann gibt es keine Diskussion. Und dann wird man abwarten, falls es immer noch so sein sollte, dass die besseren Springer bestraft werden, ist auch schon so ein bisschen eine Theorie im Hintergrund, dass man sich schon Gedanken macht. Es gibt ja immer so einen Meterwert, ne? Ja. Also auf der Kleinschanze und auf der Großschanze. Beim Skifliegen dann 1,2 Punkte, auf der Großschanze, wo wir meistens sind, 1,8 Punkte. Pro Meter, den du gesprungen bist, bekommst du 1,8 Punkte. Mhm. Jetzt ist die Theorie eventuell, die man im Hintergrund hat, dass man von dem K-Punkt, also wo der Radius anfängt, bis zum Hillseil, das ja die offizielle Schanzengröße jetzt in der heutigen Zeit ist, dass man bis dahin den Punktwert verändert.
Ja.
Weil man dadurch natürlich die Möglichkeit hat, wenn man wirklich weit springt, bekommt man für den Meter mehr Punkte und könnte sich dann auch erlauben, kein Telemark mehr setzen zu müssen, dass man am Ende trotzdem vorne ist. Das muss man jetzt erstmal abwarten. Ne? Aber am Ende des Tages freue ich mich jetzt, weil ich habe ja auch in den letzten Saisons, klar, ziehe ich den Hut vor den Leuten, die weit springen und die natürlich irgendwo Wettkämpfe gewinnen. Aber wenn da welche dabei waren, die gefühlt, wie vorhin auch schon erwähnt, wie so ein Hubschrauber durch die Luft eiern, ja, aus irgendwelchen Gründen dann trotzdem am Weitspringen und die gewinnen. Und dann andere Springer, die wirklich technisch sauber, zwar jetzt nicht so weit springen, aber einfach sauber springen, dass die dann keine Chance haben. Und das ist das, da kriege ich immer Augenkrebs und dementsprechend freue ich mich, dass jetzt eine Neuerung ist, weil auch die Springer, die gefühlt durch die Luft geeiert sind wie sonst was, müssen sich jetzt Gedanken machen, endlich stilistischer und sauberer zu springen. Und dieses stilistisch saubere ist eigentlich der Ursprung unserer Sportart. Es kommt aus Norwegen, da gab es dann irgendjemanden mal, der den Telemark eingeleitet hat. Und das sah einfach elegant aus. Und das ist eigentlich die Basis der Kampfrichter.
Ja.
Und dass sie die Kampfrichter jetzt nicht mehr noch Mitleid haben, weil vielleicht der Springer eine Böe hatte und der Ski zu viel hin und her ging. Oder beim Telemark, weil die weichen Bedingungen heute keinen sauberen Telemark zulassen. Das muss alles weg. Die Kampfrichter müssen sich treu bleiben und müssen das bewerten, was sie sehen. Und wenn einer mal Pech mit dem Wind hat, dann ist das so. Der hat aber nicht die ganze Saison Pech.
Ja, absolut.
Und dementsprechend müssen sie klar sein, wenn sich irgendwas im Flug bewegt, ob das Ski ist, ob die Arme weggehen durch eine Windböe. Das hat die Kampfrichter nicht zu interessieren. Wenn sich da was bewegt, müssen sie einen halben Punkt abziehen und fertig. Und dann ist das alles klar für jeden einzelnen Springer. Diese Absolut. Mitleidspunkte, ach, könnt ihr doch nicht. Da sind wir genauso, da kommen wir genau wieder zum Fußball, wo jeder dann rumdiskutiert und wegen dem und jenem. Und die neue Regel mit den neuen Punktwerten lässt mich natürlich als Experten den Zuschauern besser erklären, warum der eine schlechtere Note bekommen hat als der andere. Das war mir bisher nicht möglich. Ich habe mich aus den Kampfrichterthemen immer rausgenommen, weil der Hubschrauber in der Luft hat einen halben Punkt weniger gehabt als der stilistisch sauber mit dem Telemark durchgefahren ist.
Klar.
So. Und dann gewinnt aber der Hubschrauber.
Ja.
Dann gewinnt der Hubschrauber und dann sage ich nur zu Tom, ich kann es dir leider nicht erklären. Jetzt kann ich es.
Ja, das ist absolut spannend. Also ich bin jetzt schon gespannt, wie sich das dann auch nachher in der Praxis zeigt. Und du wirst es uns sicherlich auch kommentieren, weil das ja dann auch eine Neuerung für alle Beteiligten ist. Und ich denke auch, am Ende geht es ja darum, dass eine gewisse Gerechtigkeit Einzug hält. Und die wird hier auf jeden Fall ja mit diesen neuen Regelveränderungen eingeleitet. Wie gesagt, wir sind gespannt, werden das verfolgen und möchten natürlich aber auch nochmal den Blick auf die Damen richten.
Ja, die Damen starten ja jetzt tatsächlich auch am kommenden Freitag. Sind wir auch schon gespannt in die Saison. Was sich ja so ein bisschen auch, was heißt verändert hat, aber zumindest zu deiner aktiven Karriere ist ja dieser Mix-Wettbewerb. Wie wichtig sind so für dich, also in deinem Erfahrungsschatz, so diese gemeinsamen Wettbewerbe von Frauen und Männern heute?
Finde ich total spannend. Letzten Endes bei den Männern kannst du ja schon so ein bisschen hochrechnen, wie was ausgeht, gefühlt, weil du natürlich dann irgendwo auch siehst, dass sie relativ stabil sind. Und die Frauen, dadurch, die springen natürlich schon länger, aber irgendwie sind sie natürlich schon auch mehr im Fokus jetzt. Und da siehst du, dass schon auch mehr Dramatik und mehr Spannung dadurch reinkommt. Ich bin ein bisschen, ich hätte es gern auch zu meiner Zeit schon gehabt, dass wir die Mixed-Team-Wettkämpfe gehabt hätten. Das macht unheimlich Spaß. Du siehst natürlich den Frauen an, dass sie natürlich irgendwo auch irgendwie stolz sind, endlich dann auch die Öffentlichkeit genießen zu dürfen, was natürlich eigentlich eher zu spät ist. Das hätte auch früher schon funktioniert, aber das ist so. Und du siehst den Jungs an, dass sie sich freuen, weil es einfach eine andere Art von Wettkampf ist und nicht irgendwie noch ein zusätzlicher Alibi-Wettkampf, wo man irgendwie jetzt mit einem neuen Modus nochmal versucht, noch einen neuen Titel zu kreieren. Der Mixed-Wettkampf ist sensationell und da freue ich mich natürlich auch jetzt schon am Wochenende drauf, weil natürlich auch wir nicht irgendwo hin und her reiten müssen, sondern weil es da viel möglich ist, die Frauen zu integrieren. Anders wäre es natürlich auch nicht bezahlbar, weil natürlich auch am Ende den Sport, ob er sich trägt oder nicht, bestimmen immer die Zuschauer. Und es ist leider nach wie vor immer noch ein bisschen so, dass wenn Frauen die einzelnen Wettkämpfe haben, dass nicht so viel Zugang ist. Wenn wir sie integrieren, sind die Zuschauer eh bei uns und dementsprechend haben die Frauen auch ein super, super Gefühl. Willingen war ja auch mit dem Sieg von damals noch Katharina Althaus, danach hat sie ja geheiratet, aber das waren Emotionen, das war total genial, vor Ort mitzuerleben. Und ich bin sehr gespannt, weil ja auch unsere Frauen neuen Bundestrainer haben, im Sommer schon gut gearbeitet haben, die Ergebnisse auch speziell für Katharina Schmid schon genau in die richtige Richtung gehen, und dementsprechend ja Vorfreude sehr, sehr hoch.
Wie genau, wenn wir jetzt den Vergleich mal zwischen Männern und Frauen schlagen, wie eng bist du tatsächlich an dem Frauenteam dran im Vergleich zu den Männern?
Ja, ich führe natürlich auch Gespräche. Jetzt habe ich mit Heinz Kutin, der neue Bundestrainer, noch kein Gespräch geführt, aber ich sehe ihn ja jetzt am Wochenende. Mhm. Dementsprechend werde ich das schon auch kurz mal ein bisschen so nachhaken. Klar, auch bei den Frauen ist es so, wie bei den Männern auch. Das ist eine andere Generation. Da gibt es welche, die sind entspannter, das gibt es welche, die sind nicht im Tunnel, aber auch da sehe ich es immer so, wie ich mit den Jungs umgehe. Ich dränge mich da nicht auf, wenn ich merke, da ist irgendwie Offenheit, dann versuche ich dann irgendwie auch das eine oder andere vielleicht mal, das eine oder andere Fragezeichen von meiner Seite ein bisschen zu klären zu der Übertragung. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt mit niemandem gesprochen habe, dass ich da irgendwo unruhig werde für die Sendung. Weil am Ende auch da bei den Frauen ist es so, dass ich das bewerte, was ich sehe. Wenn ich Unterschiede sehe, versuche ich das auch den Zuschauern mitzugeben. Die Grundunterschiede, klar, man kann sie natürlich jetzt nicht in den Einzelwettkampf bei uns mit reinnehmen, weil es genetisch bedingt, haben sie keine Chance. Sie haben ja mehr Anlauf, sie brauchen mehr Anlaufgeschwindigkeit, um dann eben auf dieselbe Weite zu kommen. Aber in einem Mixteam-Wettkampf, dadurch, dass die Gruppen für sich immer unterschiedlich abgearbeitet werden und dementsprechend auch Möglichkeiten sind, wenn die Frauen springen, mit dem Anlauf hochzugehen, ist das sensationell. Und dementsprechend, ja, die Technik hat sich verändert, die Technik geht in die Richtung, wie wir Männer auch, nur eben genetisch bedingt wird es immer Unterschiede geben und dementsprechend muss man sie dann am Ende auch getrennt bewerten, ja. Aber am Ende das Ergebnis als solches ist natürlich dann Teamleistung und das ist immer, da ist immer Spannung vorprogrammiert.
Hm, definitiv, ja, ich freue mich auch drauf, ich finde das mit den Frauen auch mal super spannend. Was dürfen wir dann konkret von Katharina Schmidt und Co. erwarten?
Also speziell Katharina hat wirklich dann auch die Sprache gefunden, beziehungsweise versteht, was Heinz Kutin dann irgendwo auch von ihr möchte, von allen möchte. Selina Freitag ist auch so ein schlummerndes Eichhörnchen gefühlt, wo auch viel noch drinsteckt, aber noch nicht ganz so abrufbar. Und auch da verspreche ich mir mit der Zusammenarbeit mit Heinz Kutin ein bisschen mehr, weil er natürlich so eine neutrale und ruhige Art hat. Er hat natürlich auch seine Erfolge von damals, zwar waren es schon auch eine längere Zeit her, aber wenn man mit Heinz Kutin spricht, er hat ein klaren Film vor sich, er weiß genau, wo er hin möchte. Die Basisarbeit, wie er sie dann auch im Sommer schon beschrieben hat, ist ihm erstmal das Wichtige, als dann schon irgendwo materiell und alles Mögliche irgendwo neu zu forcieren, sondern wenn die Basis stimmt, kannst du nach hinten, nach oben hin alles testen, was du willst. Da hast du so viel Undenkbarkeiten und so viel so Durcheinander, dass du am Ende gar nicht mehr weißt, ob dann wirklich der richtige Weg ist. Und deswegen merke ich aus der Ferne an, dass das schon mal bei Katharina Schmidt fruchtet. Und Selina Freitag, schauen wir jetzt mal. Aber auch da glaube ich, dass er einen Weg findet, mit ihr so zu kommunizieren, dass beide sich verstehen.
Das heißt, schön zu hören, die positive Gedanken. Und wir hoffen natürlich, dass es entsprechend auch in die Tat umgesetzt wird. Ich würde gerne auch nochmal das Thema Nachwuchs ansprechen. Wir hatten es jetzt ab und an noch den Vergleich mit dem Fußball. Es ist aber unabhängig davon, in welcher Sportart wir uns befinden, das Thema Nachwuchs sehr, sehr wichtig und ja, vor allen Dingen auch die Förderung in Deutschland, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern, ist es ja im Skispringen auch so, dass ja die anderen Länder schon auch sehr, sehr gut aufgestellt sind. Wenn wir jetzt konkret auf Deutschland schauen, wie siehst du die Nachwuchssituation und die Förderung beim Skispringen in Deutschland in der heutigen Zeit, aber gerne auch im Vergleich zu deiner damaligen Zeit?
Ja, ich habe da natürlich auch irgendwo, muss ich mir immer ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht losbrüll, obwohl ich jetzt schon auch der ruhige Zeitgenosse bin. Aber wenn man sieht, international, wie sich alles weiterentwickelt und weiter bewegt wird und man gefühlt in Deutschland irgendwie erstmal alles einbremst, erstmal alles einstampft und erstmal guckt, wie es weitergeht. Und dann aber wir die Ärzte sind, die sich darüber beklagen, dass im Medaillenspiegel wir von Jahr zu Jahr, denn das ist völlig egal, ob das Sommer wie Wintersport ist, ob das Frauen oder Männer ist, wie wir dann jedes Mal eine Position um die andere wieder nach hinten rücken. Jetzt kommt irgendwie noch, jetzt ist die neue Lösung, dass man die Bundesjugendspiele abgeschafft hat. Also ich bin nur noch am Kopfschütteln. Mhm. Am Ende des Tages, wie in jeder Firma auch, wenn du vorwärts kommen möchtest, musst du investieren. Und das hat man bisher überall. Dementsprechend kam auch das Feedback durch gute Ergebnisse. Und jetzt wundern wir uns alle, dass alles immer irgendwie enger wird und irgendwie schwieriger und irgendwie ja, haben wir ja keine Kinder mehr, wenn wir keine guten Ergebnisse haben, anhand von den Voraussetzungen, die gar nicht besser sein können. Ja. Wie soll der Nachwuchs kommen? Also ich kann mich überall hinstellen und sagen, okay, hier, ich bin Skispringer und es war ganz toll damals und macht's doch bitte. Und natürlich hat man auch mit im Skispringen jetzt so zumindest so Möglichkeiten mit durch Andreas Wellinger oder jetzt auch Philipp Raimund. Das sind so Zeitgenossen, da können sich die Jugend damit identifizieren, aber auch ein Karl Geiger zähle ich dazu. Ja. Aber am Ende des Tages, wenn die Kinder keine Möglichkeit haben, weil irgendwo der Verein keine Leute mehr hat, die es freiwillig machen, im Gegensatz zu damals, wo soll das herkommen? Mhm. Also entweder wir entschließen uns dann wirklich auch wieder den normalen Weg zu gehen, den wir bis vor 10 Jahren gegangen sind, den alle anderen Nationen um uns herum weitergehen und investieren. Oder wir sagen, okay, dann lassen wir es halt weiter so laufen. Und aber wir brauchen aber jetzt nicht rumheulen, dass wir wahrscheinlich dann bei den nächsten Highlights im Medaillenspiegel gefühlt hinter Indien gehen. Weißt du, so, und das ist ja also wirklich, ich bin da nur am Kopf schütteln und so die Dinge, ich verstehe es einfach nicht. Und deswegen bin ich auch froh oder muss ich mich aus solchen Sachen auch rausnehmen, weil eins kann ich im Leben nicht politisch sein.
Ja.
Ich möchte immer vorwärts kommen, so, und das sehe ich jetzt gerade nicht. Es werden immer wieder neue Dinge beschlossen, wo ich sage, Gott sei Dank bin ich nicht in dem Gremium, das Ding hätte ich auseinandergenommen, weil es einfach keinen Sinn macht. So, ich würde auch verstehen, warum man solche Wege geht.
Ja.
Aber gut, das ist leider so. Ich für mich versuche natürlich dann auch persönlich etwas zurückzugeben, meinen Heimatverein, sowohl Johann Geheudenstadt, wo ich aufgewachsen bin, als auch dann im Schwarzwald in Hinterzarten, dass zumindest dort Möglichkeiten sind, und da sprechen wir nicht von Sichtung oder irgendwas, sondern einfach, dass die Chancen weiter so bleiben, dass, wenn es Kinder geben sollte, die springen möchten, dass die Chancen noch springbar sind.
Ja. Ja,
das ist dann natürlich finanzieller Natur. Da gucke ich irgendwie, dass ich im Sommer über, ob das mein Golfturnier ist oder je nachdem, durch Spenden irgendwie versuche ich so ein bisschen ein paar Euro zusammenzukriegen. Die teile ich dann und oder verteile dann immer gegen Jahresende dann immer auf meine Vereine. Mehr bleibt mir nicht übrig. Aber das versuche ich auch, weil ich natürlich auch damals Unterstützung bekommen habe. Und den Rest verstehe ich leider weiter nicht. Und hoffe einfach, dass es irgendwann Klick macht bei den ganzen Leuten, die wahrscheinlich gefühlt ferner vom Sport wechseln als man glaubt, aber es muss so sein.
Ja.
Weil ansonsten, es gibt kein Verständnis.
Aber natürlich super, dass du da immer noch auch versuchst, auch aus deinem sozusagen Schaffenskreis heraus zu unterstützen. Und diese Unterstützung ist Gold wert. Das wissen wir aus vielen, vielen Einzelsituationen und gerade in so Sportarten wie Skispringen. Es ist ja so, dass man auch immer wieder um Unterstützung, ja, ich muss fast sagen, betteln muss, weil es eben nicht selbstverständlich ist. Du hast gerade das Vorwärtskommen angesprochen und daher würde ich gerne den Blick nochmal so ein bisschen auf die Karriere nach der Karriere lenken. Ich habe es angesprochen am Anfang, du hast 10 Jahre lang sehr erfolgreich Motorsport betrieben. Woher kam eigentlich das Talent und die Leidenschaft zu dieser Sportart?
Also die Leidenschaft ist natürlich gleich wie im Skispringen auch. Das verbindet sich beides mit dem Thema Adrenalin, mit dem Thema Risiko, mit dem Thema dann trotzdem irgendwo sich reinfühlen zu müssen, wo ist die Grenze, bevor es im Motorsport mit knallt oder im Skispringen dann irgendwie auch wehtut. Und das hat es verbunden. Für mich natürlich nach meiner schweren Krise dann gesundheitlich mit dem Burnout natürlich dann auch eine neue Aufgabe, die mich dann irgendwo auch automatisch weggebracht hat von meinem so geliebten Skispringen, was natürlich bis zu dem Zeitpunkt extrem wehgetan hat, jedes Mal die Springer zu sehen, dass die noch springen können und ich konnte es nicht mehr. Das hat mir in der Seele wehgetan und habe dann aber die Möglichkeit gehabt, über den Motorsport dann einfach, der sich ja ergeben hat durch die RTL-Zeit damals, sind wir ja das ein oder andere Mal dann auch eingeladen gewesen bei den Formel-1-Rennen, habe da ja auch mein großes Idol persönlich kennenlernen dürfen, Michael Schumacher. Und da hat man mir irgendwie angesehen, dass dem Sven da irgendwo die Augen leuchten und da gab es dann irgendwann eine Anfrage, ob ich eine Rennlizenz machen möchte, begleitet durch den Christian Danner, der Experte ja von RTL bei der Formel 1, in Hockenheim damals 2 Tage und dann habe ich die Lizenz gemacht und bin so ein bisschen reingewachsen und das, was natürlich auch ist, egal was ich auch heute mache, ist, dass ich mich natürlich in gewisse Dinge reindenken kann und auch filtern kann, was mich besser und schneller vorwärts bringt und was ich jetzt irgendwie nur noch so machen könnte, aber es bringt mir eigentlich nichts. Und das ist das, was mich im Skispringen natürlich weiter vorgebracht hat als vielleicht andere und im Motorsport natürlich auch sehr schnell funktioniert hat. Aber das war natürlich jetzt damals so und dementsprechend bin ich die Aufgabe gegangen. Irgendwann kam natürlich Familie dazu mit den Kindern und da möchte ich dann nicht mehr auch im Sommer über Donnerstag bis Sonntag an der Rennstrecke sein. Die Ferien haben sich auch so weit entwickelt, dass ich ja gefühlt jetzt irgendwie mit meiner roten Lampe auf dem Dach hinterherfahren würde. Das macht dann auch keinen Sinn und keinen Spaß mehr. Und jetzt, klar, jetzt hin und wieder habe ich noch Möglichkeiten, Adrenalin zu bekommen. Jetzt an meinem Geburtstagswochenende habe ich das so geschrieben, dass ich dankbar war, dass ProSieben die MOC-WM extra wegen mir ausrichtet. Und das sind so die Dinge, die natürlich dann Spaß machen, wo man dann irgendwo auch Erfolge feiern kann, habe ja dann irgendwie auch den Titel geholt, unerwartet, mit unserem Vierer-Wok da. Und das sind so die Dinge, da kann ich mich noch reinsteigern. Aber am Ende mein allgemeines Leben ist schon ein bisschen anders, dass ich dann schon eher auf die Kinder gucke, mich selber vielleicht auch irgendwo speziell dann auch im Sohn sehe, spannend finde, wie ich aufgewachsen bin, weil ich natürlich früher auch irgendwo in meiner Sportwelt war und jetzt andere Dinge wichtiger sind. Gesundheitsthemen gebe ich weiter im Sommer über für Firmen, wo ich um jede Buchung froh bin, weil ich weiß, dass ich unheimlich viele Menschen durch meine offene und normale Geschichte in meinem Punkt, die ja viele betrifft, dann eben auch den Mut geben kann, den richtigen Weg zu finden, dass ich schnell rauskomme. Und im Winter über, wie jetzt, dann friere ich das gefühlt ein bisschen ein und bin dann wieder mit dem Skispringen mit der ALD unterwegs.
Ja, da sprichst du schon zwei, drei Themen an, da wollen wir natürlich gerne auch nochmal drauf eingehen. Also auf jeden Fall, du hast es angesprochen, WOC-WM sehr vielseitig mit dem Team WOC-Weltmeister geworden. Motorsport haben wir schon drüber gesprochen und dann ja auch Fußballer gewesen beim TSV Neuried. Und ich habe es ja in unserem Vorgespräch schon gesagt, ich durfte dich auch mal kicken sehen im Rahmen eines Benefizspiels mit der Filmelf vom Wunder von Bern. Spielst du noch Fußball und gibt es noch Kontakt zum TSV Neuried?
Ja, also ich bin ja aktuell noch nicht mehr eingetragen, also auf Eis gelegt bin ich, weil ich der Kinder wegen natürlich dann erstmal gucke, dass hier alles so grob gut reinwächst in die Zeit heute. Und sobald aber Glenn dann irgendwie soweit sein sollte, dass er so groß ist, dass er allein einschlafen kann, dann bin ich der Erste, der wieder auf dem Fußballplatz steht. Bis dahin möchte ich es meiner Frau natürlich nicht antun, irgendwo, obwohl ich viel unterwegs bin, jetzt ja auch wieder bis Montag unterwegs sein werde. Dass ich da dann, wenn ich zu Hause bin, irgendwie noch sage, Schatz, kannst du mal die Kinder ins Bett bringen, ich gehe Fußball spielen. Es fehlt mir unheimlich, weil Fußball für mich natürlich auch meine Teamsportart ist. Ich komme ja aus dem Einzelsport und das ist auch mal schön, speziell beim Fußball am Abend im Training und so weiter. Fühlt sich auch mal gut an, wenn von 10 Gesprächen maximal eins Sinn macht und einfach der Rest einfach so gebabbelt wird. Das ist auch mal schön. Man kann sich auspowern. Teamgedanke bin ich so nicht gewohnt, außer jetzt bei unserem Team-Wettkämpfen, da ist es auch schon ein bisschen in so einer kleinen, geht es schon mal in die kleine Richtung. Aber am Ende ist es Einzelsport und das fehlt mir natürlich. Und klar, mit meinem Verein Freiburg gucke ich natürlich immer, dass das auch einigermaßen in die richtige Richtung geht oder auch einfach bleibt und nicht irgendwie zweite Liga geht. Und das sind so die Sachen, die mich betreiben. Und Fußball ist auch einfach toll.
Schön.
Wahnsinn. Also dein Tag hat auf jeden Fall mehr als 24 Stunden.
Nee. Das ist alles koordiniert. Ich erschrecke immer, weil gerade jetzt in den Sommerzeiten, wenn ich dann irgendwo immer auch die mentalen Gesundheitsthemen spiele, wenn man mir dann vorliegt, was ich alles mache, dann denke ich so, ui, mein lieber Schieber. Aber der Unterschied ist, dass alles koordiniert ist. Man hat ja eben dann auch rausgehört, dass ich jetzt im Sommer über natürlich die Gesundheitsthemen angehe, aber im Winter nicht. Und das sind ja so die Lernthemen. Ne? Wenn man das alles runterrasselt, was ich mache, dann in einer Liste, wird jetzt langsam DIN A4-Blatt, aber das findet nicht alles gleichzeitig statt. Und das ist das, was ich gelernt habe für mich. Dass ich immer wieder Dinge angehe und immer wieder aber darauf achte, parallel meine Pausen zu haben und nicht im Gegensatz zu früher in den Pausen dann andere Sachen mache. Das mache ich nicht mehr. Und das ist das, was ich gelernt habe, wo ich dann auch merke, ich kann weiter so meinen Perfektionismus leben, weil ich weiß, obwohl es vielleicht hin und wieder auch mal Körper schmerzt, kriegt der Körper das, was er braucht, danach die Regeneration und die Auszeit.
Die Regeneration und Auszeit holst du ja dann vielleicht auch bei deinen Tätigkeiten, die du ja neben den sportlichen Komponenten vielleicht auch als Unternehmer ja sehr erfolgreich durchführst. Das muss man ja auch noch erwähnen. Du hast ja gemeinsam mit Sven Erich eine Unternehmensberatung. Und gibt es da, wenn ich mich richtig informiert habe, Seminare und Vorträge, unter anderem auch auf Skischanzen? Da kann ich mir jetzt noch nicht so richtig was zu vorstellen. Deswegen nimm uns doch mal so mit, wie es zum einen ja dazu kam und wie ich mir das vorstellen kann, dass man Seminare oder Vorträge auf einer Skischanze hält. Also da könnte ich mich, glaube ich, gar nicht auf das Wesentliche konzentrieren, sondern würde nur die ganze Zeit links und rechts runterschauen.
Doch, doch. Also wir hatten jetzt so viele Beispiele, dass natürlich irgendwo auch viele mit dem Gefühl an die Schanze kamen, wie du auch jetzt, und denkst, oh je, wie soll ich jetzt dem Hannawald zuhören? Ich muss erst mal gucken, dass ich da nicht runterfliege. Vom Grunde her war mir am Anfang nicht bewusst, dass so eine Schanze als Profil unheimlich viel vom Leben beinhaltet. Ne? Ich meine, wir treffen uns meistens bei den Garmisch, das ist für uns eigentlich so ein bisschen, auch für die meisten Leute, wenn die dann irgendwie als Firma von weit her kommen, müssen die nicht irgendwie noch 4 Stunden durchs Gemüse fahren, sondern die landen meistens alle in München, fahren eine Dreiviertelstunde nach Garmisch und sind da. Und dann treffen wir uns unten im Ausland von der Schanze und dann geht es da zum Beispiel schon mal los in Richtung Zielsetzung. Ne? Ich meine, am Ende des Tages geht es darum, dass wir irgendwo ganz oben stehen werden, und das suchen wir uns natürlich aus, und tendenziell, wie bei allem im Leben, möchte man natürlich immer das Größte, Schnellste, Schönste, und wollen natürlich alle auf die große Schanze, und dann fahren wir nicht mit dem Lift hoch oder mit dem Auto, sondern wir laufen hoch, wir laufen den Hang entlang, und dementsprechend merken wir dann auch zum Ersten, dass wir, wenn wir durch den Radius oder zum Radius hinlaufen, sind wir natürlich alle energiegeladen, alle schön gefrühstückt. Wenn wir durch den Radius laufen und den Hang hoch, das sind so kleine Treppen rechts und links, dann merken wir schon mal, oh, das wird aber ganz schön anstrengender. Wir sehen dann im Hang auch das Ziel nicht mehr. Also wir müssen auch dem Weg vertrauen, dass wir den einfach weitergehen in unserer Geschwindigkeit. Da gibt es welche, die rennen los und dann gibt es welche, die brauchen ein bisschen mehr oder ein bisschen länger, weil sie einfach dann auch konditionell vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt sind wie vielleicht andere, die täglich Sport machen. Und dann gehen wir natürlich auch das Thema Teamgedanken an, dass natürlich das Team nur so weit kommt, wie es letzte Glied und so Dinge und kommen dann irgendwie oben über den Buckel drüber. Wir merken, dass der Weg wieder flacher wird zum Schanzentisch hin. Und einfacher, wir sehen automatisch das Ziel wieder, wir wollen ja ganz hoch. Und dann ist immer die Tendenz, wenn wir am Schanzentisch stehen, ach komm, den Rest machen wir jetzt auch noch. Und das machen wir genau nicht, weil wir immer vergessen, was wir hinter uns gebracht haben. So, und dann machen wir am Schanzentisch eine kurze Pause, trinken ein bisschen was und gehen danach, nach der Pause, erst den restlichen Weg hoch zur Schanze. Und da freuen uns am Ende dann, dass wir viel geschafft haben, dass wir ganz oben stehen, dass wir einen super Ausblick haben, dass wir schöne Bilder machen. Und das ist das, was mich natürlich dann auch immer bewegt, weil es mir schon auch bewusst war von Anfang an, der Unterschied. Ich beschreibe es immer als, wenn alle kommen in ihrem Büroalltag, also mit dem Bürogesicht, ne, den merkst du an, wenn die Guten Morgen sagen und an die Schanze kommen, dass sie irgendwie 3, 4 E-Mails im Kopf haben. Und wenn wir dann aber den Unterschied oben, wenn wir dann das Foto machen, was für eine Ausgeglichenheit, was für eine Gelöstheit sie dann irgendwo mit dem Lächeln in die Kamera schicken. Das ist nicht nur für die Kamera, sondern du merkst den Leuten an, die sind im Hier und Jetzt, die haben irgendwie alles loslassen können und das ist das, was wir dann eben durch die oder als Seminar beschreiben. Ich mache diese Dinge natürlich dann irgendwo ohne dem Bild der Schanze, natürlich schon auch in ja, wo die Firma halt irgendwie ihr Jubiläum feiert oder wenn sie Gesundheitstage haben, komme ich natürlich auch dahin. Aber mit der Schanze im Hintergrund, wo die meisten dann irgendwo noch nie waren. Und wenn man Dinge das erste Mal im Leben macht, hat man natürlich immer bessere Erinnerungen. Wenn man dann diese Geschichte oder diese Themen dann auch setzen kann, sind die natürlich tiefer drin als vielleicht irgendwo, wo ich hinkomme. Aber mir ist wichtig, dass ich irgendwo hinkomme, weil ich weiß, mit jedem Termin, den ich mit der Gesundheit habe, weiß ich, dass ich vielen Menschen viel helfen kann.
Mhm. Wer sind da deine Kunden?
Das sind Konzerne, das sind mittelständische Unternehmen, das sind aber auch einfach auch Messen, Gesundheitsmessen, wo ich dann irgendwo auch kürzlich war, für verschiedenste Firmen, die natürlich einfach jetzt Gott sei Dank merken, dass sie was tun müssen. Die großen, speziell Konzerne, haben natürlich dann irgendwo schon auch immer gesagt, komm, brauchen wir nicht und nur die Harten kommen in den Garten, aber auch selbst die merken jetzt, dass die ein oder andere Kraft, auf die Verlass war, wegbricht, weil sie kaputt ist. Und der Ersatz natürlich in keinem Vergleich steht zu der Person, die wegträgt. So, und jetzt gehen langsam irgendwie die Augen auf. Das Hirn geht an, auch bei den ganz großen Firmenchefs, dass sie was tun müssen. Und das freut mich natürlich.
Super spannend. Hast du da tatsächlich auch Sportler mit mal dabei in den Seminaren? Oder sind es tatsächlich nur in erster Linie Geschäftsleute, die ja viel im Büro sitzen und vielleicht mal einen anderen Blick aufs Leben, auf ihre Tätigkeit benötigen?
Ja, eher Zweiteres. Ne? Ich meine, letztendlich Sportler, wir haben, der Erich hat noch mit den Sportsiegern einfach auch noch viele Olympiasieger in der Hinterhand, die auch andere Themen beschreiben, ob das Change ist, ob das Team ist und sonst was. Also da haben wir viele im Hintergrund, die dann eben auch ihre persönliche Geschichte in Vorträgen für die Firmen nehmen. Bei mir selber ist es auch so, dass selten Sportler dabei sind. Hobbysportler, ja. Also da gibt es natürlich diejenigen, die mit Sport gar nichts zu tun haben und dann gibt es diejenigen teilweise, die dann irgendwie Marathons laufen und alles Mögliche, aber einfach hobbymäßig. Ja. Aber letzten Endes wichtig ist, dass alle Leute, egal wer, wieder lernt, auf die innere Stimme zu hören und nicht denken, dass die irgendwie wie so eine Art Verkäufer irgendwas denen ranredet. Und wenn man glaubt, dann merkt man 2 Tage später, dass es gar nicht so ist, wie es erzählt wurde, sondern dass die innere Stimme schon unser Selbstschutz ist für einen selber. Und wenn die sagt, es geht in die falsche Richtung und uns geht es nicht gut, dann ist das so. Und da muss man sich als Person drum kümmern und nicht denken, es geht weg. Und rechts und links, die machen es, die sind ja auch fit, also wird das schon weggehen, das geht's nicht. Ja. Unser Kompass sagt uns täglich ab dem Morgen aufstehen, wie es uns geht. Und da darf man drauf hören. Nicht aktuell leben, ne? Man kann jetzt nicht sagen, oh, heute habe ich aber ganz schlecht geschlafen, ich muss weg, sondern das funktioniert nicht.
Mhm. Ja, spannend. Da sprichst du etwas an. Unser Kompass, den hast du auch, deinen Kompass in ganz besonderer Art und Weise kennenlernen. Man muss fast sagen müssen. Und ich habe jüngst ein Zitat auch von dir gelesen. Da hast du gesagt, dass du zum Glück die richtigen Schritte bezüglich deines Kompasses einleiten konntest, damit es dir nicht am Ende so geht wie Robert Enke. Und damit sind wir bei einem Thema, das wir gerne auch jetzt nach mehr als 30 Minuten ansprechen möchten. Und wie gesagt, du gehst ja sehr offen auch mit diesem Thema um und glaube, es gehört einfach zu deinem Leben auch dazu, auch vor dem Hintergrund dessen, was du mittlerweile an auch Engagement zeigst. Ich spreche davon, dass du ja eine schwere Burnout-Krise hattest, dich da auch rausnehmen musstest und ja jetzt diese Zeit überwunden ist, in dem Sinne, dass du jetzt drauf zurückschauen kannst. Und ich würde dich gerne fragen, wie blickst du heute auf diese ja letztlich schwere Zeit und mit ein bisschen Abstand? Was hast du sozusagen auch den Hörerinnen und Hörern diesbezüglich zu sagen, wenn es darum geht, auf seinen Kompass zu hören?
Ja, also ich glaube, für mich als solches in der Zeit, wo ich dann eben auch aufgewachsen bin, wo mentale, psychische Krankheiten, Depressionen, Burnout irgendwie nicht auf dem Schirm war, obwohl es damals auch schon bestimmt Menschen auch vor meiner Zeit gab, die Burnout hatten, nur nicht diagnostiziert wurde und es die Krankheit als solches nicht gab, sondern man hat dann immer irgendwelche Menschen, das war ja im Osten auch nicht anders, wo man gemerkt haben, dass die irgendwie nicht ganz da sind, hat man irgendwo in irgendwelche Kliniken gesteckt, keinen Zugang mehr zur Öffentlichkeit und je nachdem, was passiert ist, hat man da ruhig verweilt und das hat sich natürlich geändert. Und in meinem Fall, glaube ich, musste ich die Erfahrung so machen, wie ich sie machen musste. Eine andere Lösung gab es nicht, weil auch meine Eltern, nächste private Umfeld, Eltern, meine Trainer, haben mir angemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, dass es mir nicht gut geht. Aber ich habe ihnen immer signalisiert, ich habe alles im Griff, wie ich bisher dato ja auch alles im Griff hatte, was das Sportliche anging und so weiter und so fort. Und bin natürlich davon ausgegangen, dass das den Kampf, den ich aktuell einfach auch gegen eine andere Macht kämpfen muss, wo ich aber auch zu Ärzten gehe und die mir trotzdem, obwohl ich den Kampf innerlich spüre, mir sagen, oh, an den Werten sieht man den Leistungssportler, ihm geht super, perfekt. Das hat sich jetzt geändert und ich wäre selber nicht aus dem rausgekommen, weil komischerweise der Weg ja, wo man sich selber in die Bredouille bringt, anfängt, indem man mehr arbeitet, wird man erfolgreicher. Also das war das Grundprinzip von mir. Ich habe, wenn wir zu Hause waren, mich weiter vom Kopf her mit Skispringen beschäftigt, wo vielleicht alle anderen bei den Eltern waren, bei ihren Freundinnen waren, mit ihren Jungs unterwegs waren, habe ich weiter Skisprung gedacht, was mich erfolgreich gemacht hat. Aber automatisch habe ich mir natürlich dann die Zeit genommen, die mein Körper braucht, die er heute auch wieder bekommt, zur Regeneration. Und zur damaligen Zeit war ich natürlich jünger. Dann macht der Körper das eine Weile mit, aber ab den ersten Anzeichen und speziell dann auch nach dem Gewinn der Tournee, wo ja mein großes Ziel erreicht war, war das ein unsäglicher Kampf gegen was auch immer, aber es hat sich angefühlt, als ob ich habe keine Chance. Ich habe natürlich gelernt, Disziplin zu wahren. Ich habe gelernt, mich gegen Dinge zu wehren, aber was ich auch eine Weile aufrecht halten konnte, aber der Kampf war ausweglos. Von vornherein.
Wie hat sich das angefühlt? Also kannst du uns da mal mitnehmen? Was waren so die Anzeichen? Was erinnerst du davon heute noch markant?
Es hat eigentlich normal angefangen mit einer Müdigkeit, wo man dann irgendwie am Anfang mal eine Stunde länger schläft oder mal eine Stunde früher ins Bett geht und am nächsten Tag war man wieder fit. Aber man hat nicht aufgenommen oder nicht gemerkt wissentlich, dass das irgendwo irgendwie schlimmer wird. Bis zu einem Punkt, wo ich mich erinnern kann, dass ich nach einer Saison 2 Wochen im Urlaub war. Und auf dem Rückflug, ich mich nach 2 Wochen gefühlt habe, als ob ich gerade in den Urlaub fliege. Also offensichtlich 2 Wochen Ruhe nicht mehr reichen, sich auszukurieren. Und das sind die Dinge, die im Nachhinein natürlich dann dastanden. Aber auch da bin ich nach wie vor weiter davon ausgegangen, das ist nur temporär. Ich habe mich weiter mit besserer Ernährung auseinandergesetzt. Ich habe weiter versucht, irgendwo weiter am Ball zu bleiben. Und dann kam irgendwann so eine Unruhe noch dazu. Das hat so getrieben und so wie so ein Hamsterrad. Ich konnte einfach nicht mal 15 Minuten da sitzen, einfach mal zum Fenster rausgucken und gefühlt den Baum anschauen. Ja, ging nicht. Sondern, und das ist das genau, wo du nicht weißt, was tust du für dich Gutes. Ja. Du bist genervt und überfordert, willst deine Ruhe. Bist dann aber in der Ruhe allein mit dir und kommst gar nicht klar und gehst wieder raus und bewegst dich. Und das wieder zu intensiv, um die Unruhe wegzukriegen, was dann temporär mal kurz dein Hirn liftet, aber danach hat sie dich körperlich natürlich wieder weiter ruiniert. Also sprich, die Spirale geht nur in eine Richtung, das geht nach unten. Und wenn du mal so tief drin bist, und deswegen spreche ich natürlich auch in dem Fall von mir so krass, dass wenn ich nicht in die Klinik gegangen wäre, dann habe ich leider das tragische Beispiel von Robert Enke, der es versucht hat. Aber wenn du zu tief drin bist, kommst du da trotzdem nicht raus. Dann kommt mein Körper irgendwann auch an den Punkt, dass er sagt, ich gebe dir jetzt ein Zeichen und das fühlt sich gut an und nach dem sehnst du dich ja. Du kämpfst ja die ganze Zeit über Jahre mit dir im Inneren. Und wenn diese innere Stimme, die irgendwann mal ein Signal gibt, mach das und das, dann und sendet dir ein neues und schönes und freies Gefühl, dann machst du das, obwohl das niemand Außenstehender nachvollziehen kann. Du machst es aber, weil du einfach nicht mehr kannst, weil du einfach auch nicht mehr willst. So, und dann gehst du den Schritt. Und das ist natürlich das Traurige und gebe ich aber immer als krasses und klares und hartes Beispiel mit, wenn man es auf die leichte Schulter nimmt und weitere Jahre damit sich reindenkt, das wird schon wieder weggehen. Und das ist das Klare. Und in meinem Fall bin ich froh, dass ich keine Diskussion hatte, ob ich denn in die Klinik gehe oder nicht, sondern ich war endlich froh, nach anderthalb Jahren bei einem Arzt zu sein, der dir irgendwas diagnostiziert hat, aber am Ende war das mir auch wurscht. Hauptsache, ich habe eine Diagnose für mich und weiß, was der Arzt mir sagt, was ich tun soll. Und das habe ich dann sofort.
Ja.
Du hast ja auch ein Buch tatsächlich 2013 veröffentlicht mit dem Titel Mein Höhenflug, mein Absturz, meine Landung im Leben, worum es ja auch schon sich so ein bisschen um die, sag ich mal, mentale Belastung im Leistungssport sich dreht. War das für dich so ein bisschen auch der Grund vielleicht mit dem Druck und vielleicht auch mit diesen Anzeichen, die ja viele Leute nicht erkennen, an die Öffentlichkeit zu treten und vielleicht auch dem einen oder anderen Mut zu machen, sich da ja Hilfe zu suchen?
Ja, ich habe ja gemerkt, also ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt irgendwo auch immer überall erzählt, dass ich Burnout hatte, aber ich habe gemerkt in den Sendungen, wo ich dann auch damals war, wo ich gemerkt habe, dass mir das jetzt nicht mehr viel ausmacht, dass nach solchen Sendungen, wo es um das Thema ging mit Burnout oder Depression, dass unheimlich viel Feedback kam, via Briefe, via E-Mail. Und ich kann natürlich dann irgendwo auch nicht jedem immer alles zurückschreiben, weil das speziell dieses Thema muss man schon auch tief reingehen, dass man dann auch als Gegenüber versteht, was man ändern muss oder wo man sich selber vielleicht auch befindet. Und dementsprechend ist der Gedanke eines Buches entstanden. Ich schimpfe sie jetzt als Biografie, wobei es ist keine reine Biografie. Ich habe ja in meinem Leben auch noch lustige Sachen zu erzählen. Dieses Buch sollte nur beschreiben, warum ich glaube im Nachhinein, warum es mich betroffen hat, speziell mit dem Perfektionismus und Ehrgeiz, weil der einfach in mir drin war. Ich habe als Kind eh nicht lesen können und selbst wenn ich lesen hätte können, ein Buch irgendwie über Perfektionismus und Ehrgeiz lesen und dann das toll zu finden und dann so sein, das geht nicht, sondern es war von Anfang an in mir drin und das ist auch bei den meisten, dass sie sich wundern, dass rechts und links sie keine Probleme haben und einen selber, es betrifft uns. Und solche Dinge finden im Buch statt. Sie beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn man in die Richtung geht. Die beschreiben den Moment, wo man wirklich auch nicht mehr kann, auch den Absturz und natürlich die Heilung, das Rauskommen aus dem Burnout und das eigentlich wieder Freude am Leben lernen und haben. Und das habe ich dann in den meisten Fällen immer mitgegeben, dass wenn es dazu kam, zurückkam, habe ich gesagt, du, ich habe hier mein Buch oder lese es, weil das Thema ist ja auch so, man öffnet sich automatisch nicht direkt. Ich merke, ich bin immer fasziniert, dass es mir gelingt, auch vor fremden Leuten, wenn ich bei Firmen bin oder sowas, dass dann wirklich Menschen zu mir kommen und sich öffnen, nach einer halben, dreiviertel Stunde oder Stunde, was das schon ein intimeres Thema ist. Und für alle die einfach nur zuhören, die jetzt auch nicht auf mich zukommen, die haben aber dann die Möglichkeit, mit meinem Buch sich ein bisschen tiefer reinzulesen. Und dann weiß ich auch, dass sie spätestens dann, wenn sie es gelesen haben, wissen, wo sie stehen und dementsprechend auch genau wissen, wenn ich jetzt so weitermache, weiß ich, was das Ergebnis ist für mich selber. Oder ich gehe jetzt schon mal so grob den Weg, den ich jetzt hier in dem Buch wiederfinde.
Mhm. Ja, ehrliche Worte. Das findet man ja auch nicht tatsächlich immer so. Und auch in einem Buch mit einer Biografie super spannend, da das Auf und Ab ja bei einem doch so einer Suppe, sage ich mal, erfolgreichen Persönlichkeit wie dich, da mal ehrlich auch hinter die Kulissen schauen zu können. Also
das gehört in meinen Augen gehört dazu. Ich meine, ich sehe natürlich jetzt auch, ob das jetzt Insta, Social Media ist oder auch andere Themen. Alle, die erfolgreich sind, auch in der Firma, die sitzen nicht auf dem Sofa und haben Glück gehabt und könnten vielleicht lebenlang Lotto spielen und gewinnen immer. Die haben sich alles erarbeitet und diese Arbeit kostet Zeit. und dadurch, dass Erfolg aber auch süchtig macht, weil Erfolg sich einfach auch schön und gut anfühlt, ist uns von vornherein klar, dass du einen Weg gehst, der dich eigentlich krank macht. Mhm. Außer, und das ist der große Unterschied in der heutigen Zeit, außer du weißt von vornherein, wie der Weg funktioniert und du weißt genau, wenn ich den knallhart gehe, komme ich da und da hin. Ich habe aber Möglichkeiten und das glaube ich einfach im Nachhinein auch. Ich konnte nicht anders, aber in der heutigen Zeit würde ich auch anders reinwachsen, wenn ich mir von vornherein klar die Grenzen gesetzt hätte. Mhm. Wenn ich an der Schanze bin, bin ich an der Schanze und wenn ich nach Hause fahre, ist die Schanze oder Springen oder was auch immer war, bleibt in meiner Tasche.
Ja.
So, und dieses Lernen hätte ich damals als Kleiner lernen müssen. Und das ist auch das, wenn es im Hinblick auf unsere Kinder geht. Ja, deine Frau Fußballerin und du warst der Skispringer, eure Kinder jetzt auch Profisport machen wollen, würdest du das überhaupt lassen anhand von deiner Geschichte? Und dann sage ich, ja, logisch. Ich bin froh, dass sie sich heute noch bewegen, wenn überhaupt. Ja. Ich hätte natürlich mit meiner Erfahrung viel sensiblere Antennen, wenn ich merken würde, dass unsere Kinder sich vom Wesen, wie ich es ja früher auch habe, ändern. Wenn sie nicht mehr die sind, die wir eigentlich so kennen, dann gehe ich nicht davon aus, dass das weggeht, sondern dann suche ich da direkt schon die Gespräche, was der Hintergrund ist. Und dann kommen die nicht auf den falschen Weg. Bei uns war es nicht Wissen in unserer Zeit, wo ich aufgewachsen bin, im Osten sowieso. Und von dem her wusstest du nicht, auf welchen Weg du gehst. Und du bist immer, du hast gelernt, okay, das wird wieder weggehen. Gibt ja immer irgendwie eine Lösung. Aber irgendwann mal gibt es keine Lösung mehr und dann knallt. Ja. Dann ist aber alles vorbei. Und das ist das, dass dieses Wissen mit heute, von heute, auch anderen gegenüber, wo dann immer das schöne Leben und das erfolgreiche Leben dargestellt wird. Ich weiß ganz genau, wenn die nach Hause gehen, die Tür zumachen, haben die teilweise größte Schwierigkeiten, am nächsten Morgen wieder aus der Tür rauszugehen und wieder das darzustellen, was sie nach außen darstellen. Ja. Erfolg kostet. Ganz einfach. Ja. Man kann sich aussuchen, wie hoch man möchte, wie viel Erfolg man möchte. Es gibt Menschen, die haben dann ein inneres Gefühl, den reicht der Erfolg, wie er ist. Und dann gibt es aber Spezialisten wie mich, die dann irgendwie noch angetriggert werden, dass es da nochmal was Besseres gibt. Und dann bin ich natürlich auch wieder da. Ja. Die müssen lernen, knallhart abzugrenzen.
Absolut. Und ich würde sagen, ein besseres Schlusswort kann es gar nicht geben, lieber Sven Hannawald, denn du hast das jetzt gerade so auch exemplarisch und so eindringlich dargestellt, dass wir an dieser Stelle uns jetzt erstmal herzlich bedanken möchten für ja fast eine Stunde Gespräch mit dir über sehr, sehr spannende Themen. Das war jetzt nicht ganz so lange geplant, aber am Ende war es einfach auch so wichtig und so spannend, dass wir jetzt hier uns auf jeden Fall froh sind, die Zeit genommen zu haben. Also nochmals herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst und freuen uns natürlich, dich persönlich wiederzusehen, dich zu hören, auch als ARD-Experte natürlich demnächst wieder bei der Tour und wünschen dir und deiner Familie erstmal alles Gute, frohe Advents- und Weihnachtszeit und bis ganz bald. Herzlichen Dank.
Super, vielen Dank. Alles Gute auch euch.
Ja, lieben Dank auch von mir. Es war super, super spannend und ich freue mich, dich in den nächsten Tagen im Fernsehen zu sehen.
Sehr schön.
Alles Gute, schöne Adventszeit. Bis dann.
Dankeschön, passt auf euch auf. Ciao, ciao.
Du auch. Ciao.
Tschüss.